Datenschutz Insider. Aus der Praxis für die Praxis. Dein Podcast zum Datenschutzmanagement mit Bernd Schmidt und Thomas Rosin.
Moin, herzlich willkommen bei unserem Podcast Datenschutz Insider. Ich bin Thomas Rosin, Datenschutzbeauftragter und Berater für Daten- und Informationsschutz.
Ja, moin Thomas, moin liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Bernd Schmidt, Fachanwalt für IT-Recht und Partner in der Kanzlei Planet Legal.
In unserem Podcast bekommst du einen ganz besonderen Einblick in unseren Arbeitsalltag als Datenschutzbeauftragte. Wir wollen dir mal die typischen Aufgaben eines oder einer Datenschutzbeauftragten vorstellen und dir zeigen, wie wir diese ganz genau bearbeiten. Und wenn du möchtest, dann kannst du uns Fragen dazu stellen, mitdiskutieren oder auch eigene Themen vorschlagen. Schreib uns dazu einfach einen Kommentar oder eine E-Mail. Die Kontaktdaten findest du bei uns in den Shownotes. Wir haben heute ein weiteres grundlegendes Thema für deine Arbeit als Datenschutzbeauftragter mitgebracht. Und zwar, heute geht es um dich, also um den oder die Datenschutzbeauftragte. Etwas genauer um die Rolle und Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten. So, da kann man jetzt sehr unterschiedlicher Meinung sein. Bernd, was ist deine Sicht? Was macht einen guten Datenschutzbeauftragten aus?
Ja, die meisten werden wahrscheinlich an so Themen denken wie Fachkunde oder Rechtskunde oder Kenntnis der IT-Verarbeitung. Ich glaube aber, dass es ein anderes Thema gibt, was für DSB entscheidend ist, und das ist, wie gut er oder sie sein Unternehmen kennt. Weil er als DSB den Datenschutz fördern soll, unabhängig beraten soll. Und das kann man als Berater natürlich nur, wenn man weiß, was passiert im Unternehmen und einen Zugang hat zu den Entscheidungsträgern. Von daher würde ich sagen, die Nummer eins der Fähigkeiten, die ein Datenschutzbeauftragter mitbringen muss, ist Kenntnis von seinem Unternehmen. Oder wie würdest du das sehen?
Ja, definitiv. Also wie kann ich beraten, wenn ich vom eigentlichen Unternehmensgegenstand zu wenig weiß? Was ich noch gerne ergänzen würde, ist aus meiner Sicht, also ich sag's mal anders. Was sind Datenschutzbeauftragte, die mir in meiner Praxis schon begegnet sind, von denen ich gesagt habe, das ist vielleicht der falsche Weg? Ich habe Datenschutzbeauftragte vereinzelt kennengelernt, die, man sagt so salopp, das sind die Neinsager. Das sind die, wenn du als Fachbereich zu ihnen kommst, ihnen erzählst, was du gerne machen möchtest, die eigentlich immer nur sagen, das geht nicht. Und dann aber verbunden mit der Situation, dass wenn du dann nachfragst, ja, aber wie kann ich das denn rechtskonform machen? Wie können wir das möglich machen? Das macht ja vielleicht gerade unser Geschäft aus. Sehr häufig keine Vorschläge kommen. Und das trifft genau den Punkt, den du gerade gesagt hast. Wenn ich mein Unternehmen kenne und verstehe, wenn ich weiß, welche Geschäftsprozesse ich habe, was den Wert des Unternehmens ausmacht, womit man sein Geld verdient, dann bin ich natürlich viel besser in der Lage, mit meiner datenschutzseitigen Fachkunde das Ganze zusammenzubringen und dann auch tatsächlich mal Vorschläge nach vorne zu machen und zu sagen, ja, wenn nicht so, aber dann denkt man darüber nach, ob ihr das nicht vielleicht in anderer Art und Weise machen könnt, sodass das Ganze dann auch datenschutzrechtlich möglich wird.
Ja, das ist spannend, dass du das sagst, dass du verschiedenen Typen von Datenschutzbeauftragten schon begegnet bist. Das hat uns vor, das ist glaube ich so ein, zwei Jahre her, da hat uns das auch mal beschäftigt, und da gibt es auch LinkedIn-Posts dazu, so eine Typisierung von Datenschutzbeauftragten. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es spontan zusammenkriege, so zwei, drei fallen mir auf jeden Fall wieder ein. Also den du gerade beschreibst, das ist ja eher so ein Negativbeispiel für einen Datenschutzbeauftragten, den könnte man als den Neinsager beschreiben, der halt Probleme sieht in allen Themen und immer den Grund findet, warum es datenschutzrechtlich jetzt gerade nicht geht, was die Marketingabteilung oder die Personalabteilung oder wer auch immer machen möchte. Das ist tatsächlich einen, den wir auch gefunden haben. Wir haben noch gefunden den Desinteressierten. Das ist dann, also es gibt ja auch dieses Phänomen, wenn man so einen Datenschutzbeauftragten sucht, dass man dann, man sich als Geschäftsführer so ein bisschen umguckt und wer dann den Raum nicht schnell genug verlassen hat, der ist dann Datenschutzbeauftragter. Natürlich so ein bisschen überspitzt und ein bisschen provokant gesagt. Aber wenn der Auswahlprozess so in so eine Richtung läuft, dann kriegt man häufig den Desinteressierten daraus, der mehr oder weniger die Fachabteilung dann machen lässt und dem das alles egal ist. Natürlich auch nicht so ein erstrebenswerter Typ von Datenschutzbeauftragter. Und was man glaube ich, eher sein möchte und dass ich vermute, dass du auch so einer sein willst, wenn du externer Datenschutzbeauftragter bist, das ist ja eher der Möglichmacher. Ich will das auch. Ne? Also, ich sehe auf der einen Seite natürlich Herausforderungen im Datenschutzrecht und auf der anderen Seite das Unternehmen. Und wenn Unternehmen meine Rechnungen bezahlen sollen, dann müssen sie wirtschaftlich erfolgreich sein. So, von daher habe ich da auch ein Interesse, eben Projekte möglich zu machen. Und so ist, glaube ich, der Typ Datenschutzbeauftragter, den man anstreben sollte, oder der das im Interesse von Unternehmen und auch von dem Datenschutzrecht letztlich ist, eben der Möglichmacher, der Projekte konstruktiv begleitet, auf Probleme hinweist, aber idealerweise auch immer eine Lösung hat und bei dem sozusagen das Nein und das geht nicht nur die Ausnahme ist und in wirklich krassen Situationen zum Einsatz kommt.
Was eine Variante, die ich noch kenne, und ich hoffe, ich trete dir damit nicht zu nahe. Also der Stammhörer, die Stammhörerin wissen, du bist Rechtsanwalt, ich bin das nicht. Trotzdem arbeiten wir beinahe als Datenschutzbeauftragte. Ich erlebe es tatsächlich bei Menschen, die eine fundierte juristische Ausbildung genossen haben, gar Anwalt sind, dass ich da auch immer wieder einen gewissen Hang zum Suchen nach Problemen und Fehlern sehe. Meine Theorie ist, das ist gelerntes Verhalten. Dazu wird man ausgebildet als Anwalt, um in rechtlich zu bewertenden Situationen eben die Probleme zu sehen und idealerweise natürlich auch Lösungsvorschläge dazu zu machen. Aber gerade dieses Rauspötteln von noch einem Problem, wenn man doch schon 10 andere gerade gelöst hat, das können Anwälte nach meiner Erfahrung sehr, sehr gut. Schwierig wird es nur, wenn sie dann eben hinterher nicht den Lösungsvorschlag zu bringen, aber genau den Punkt hatten wir gerade. Geht dir das ähnlich als Betroffener sozusagen oder siehst du das ganz anders?
Als Betroffener und ich will jetzt nicht sagen Angegriffener, erlaube ich mir dazu natürlich auch ein Statement dazu. Also du hast recht, dass es zur juristischen Methode gehört, Probleme zu identifizieren. Ne? Also wenn man eine Klage schreibt, muss man irgendwie rausfinden, was die Gegenseite falsch gemacht hat. Wenn man ein Urteil schreibt, muss man sozusagen die Probleme des Falls finden. So, darauf werden Juristen trainiert. Und dann im zweiten Schritt entscheidet sich aber, ob man ein guter oder ein schlechter Jurist ist. Jedenfalls ist das meine Ansicht. Wenn man dann nämlich die Probleme, die man identifiziert hat, wenn man die löst, dann würde ich sagen, ist man ein sehr guter Anwalt. Wenn man das eben nicht tut und den Ball dann sozusagen zurückspielt und sagt, oh, das ist jetzt alles irgendwie schwierig und da gibt es keine Rechtfertigung für diese Datenverarbeitung und oh, wir können hier die Transparenz nicht herstellen und so weiter, ne, und damit dann die Fachabteilung verhungern lässt, so, dann würde ich sagen, ist man ein schlechter Rechtsanwalt und wäre man auch ein schlechter Datenschutzbeauftragter.
Ja.
Genau,
ja.
Was aber auch noch in deinem Statement drin steckt, ist so ein bisschen die Frage, welche Voraussetzungen muss man eigentlich mitbringen als Datenschutzbeauftragter? Und da sind wir beide ja auch unterschiedlich, weil wir ja unterschiedliche Herangehensweisen an die Themen haben. Also so das Spektrum, was man ja abdecken muss, ist ja durchaus breit. Und klar, da gehört das Datenschutzrecht dazu, weil das soll der Datenschutzbeauftragte ja fördern. Da gehört aber natürlich auch die Technik dazu. Ne? Man muss ja verstehen, wo denn die personenbezogenen Daten eigentlich drinstecken und wie man sie denn eigentlich schützen kann. Und das Dritte haben wir eingangs schon so ein bisschen erörtert. Man muss natürlich wissen, wie so das eigene Unternehmen und Organisationen ticken, ne, damit man dann die Menschen auch abholen kann, dass die Menschen sich dann auch richtig verhalten. Und klar, also mein Zugang ist ein rechtlicher. Dein Zugang ist vermutlich eher ein technischer, oder wie würdest du das sehen? Und,
genau, meiner ist primär technischer Art. Das heißt, ich komme mit meiner technischen Seite aus der Softwarearchitektur, aus der Softwareentwicklung und habe mich da intensiv mit Security-Themen beschäftigt. Da bringe ich die Schutzkomponente noch mit. Aber die Kameraperspektive hauptsächlich ist jetzt erstmal aus rein technischer Sicht und alles andere, was man dann für das Handwerk dazulernen musste, ja, das habe ich eben entsprechend gelernt durch Schulung, durch Weiterbildung. Und für mich ist das natürlich dann auch spannend. Ich habe ja sozusagen dich mit deinem Berufsstand gerade so ein bisschen ganz sanft angegriffen, so war es nicht gemeint. Aber die andere Seite, also Menschen wie ich, die aus der Technik kommen, die haben natürlich ein ganz anderes Problem. Die kennen natürlich dann die Details der Datenverarbeitung. Viele Datenverarbeitungen sind heute IT-technischer Natur. Gerade bei den jungen Nachwuchs stelle ich fest, die aus der Technik kommen, die vergessen manchmal so ein bisschen das Papier, dass es das auch noch gibt. Aber was noch viel schlimmer ist, es ist eine Herausforderung für sich als Nichtjurist festzustellen, wo sind denn bei der Rechtsberatung ganz klar meine Grenzen? Und es gibt Menschen aus der Technik, die ich kennengelernt habe, die sind da sehr, sehr sorgsam, vielleicht manchmal ein bisschen zu sorgsam, aber noch viel mehr habe ich Menschen kennengelernt, die es auch einfach übertreiben. Die denken dann, okay, ich war dann bei einem 5-Tage-TÜV-Seminar, nichts gegen den TÜV oder bei einem anderen großen Bildungsträger, und jetzt habe ich das ganze rechtliche Handwerk gelernt, jetzt kann ich alles machen. Und dann fangen die an und machen dann plötzlich Beratung im Wettbewerbsrecht, ne, wenn es dann um irgendwelche Ausnahmen bei Werbung geht und verlassen dann den Datenschutzkontext. Dann machen die, gucken die nicht in Auftragsverarbeitungsverträge nur rein, sondern schauen dann auch ins restliche Vertragswerk und machen dann plötzlich Beratung, Rechtsberatung zum Vertragsrecht, wo ich dann auch denke, nein, nein, das ist definitiv zu weit. Selbst wenn ihr euch das zutraut, eure Haftpflichtversicherung wird das niemals zahlen, wenn ihr euch vertut. Ja. Und da muss man einfach bei den Technikern ganz besonders aufpassen, dass sie einfach ganz klar wissen, bis hierhin, und ab dann muss man auch mal sagen, jetzt kommt der Hausjurist dazu.
Genau. Ja, vielleicht spannende Frage für die Hörer. Darf man das eigentlich? Es gibt in Deutschland ja das Rechtsberatungsgesetz, das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, wo letztlich so ein Monopol für die Rechtsberatung bei den Rechtsanwälten geschaffen wird, also ganz, ganz wichtig für meinen Berufsstand. Aber es gibt eine ganze Menge von Berufen, die auch mit dem Recht ja zu tun haben, und Datenschutzbeauftragter zu sein, ohne jetzt in einen Vertrag, einen Auftragsverarbeitungsvertrag reinzugucken zum Beispiel, oder irgendwie eine rechtswirksame Einwilligung zu konstruieren, ist natürlich schwierig, ne? So dass man, also wenn man als Datenschutzbeauftragter tätig ist, schon so eine Idee haben sollte, was man jetzt eigentlich darf und was man nicht darf. Und die Beispiele, die ich gerade genannt habe, also irgendwie einen Auftragsverarbeitungsvertrag prüfen, vielleicht auch einen erstellen, so das darf man natürlich als Datenschutzbeauftragter, weil es im Rechtsberatungsgesetz eine wichtige Ausnahme gibt. Das sind so accessorische Beratungsleistungen, heißt es, glaube ich, vielleicht heißt es auch ein ganz bisschen anders. Aber es geht im Kern darum, dass man eben eine Aufgabe hat und die Aufgabe damit verbunden ist, sich eben auch mit Rechtsthemen auseinanderzusetzen, sodass man, wie gesagt, den Auftragsverarbeitungsvertrag prüfen und erstellen, so das wäre so ein Klassiker. Man darf natürlich auch eine Einwilligungserklärung erstellen. Diese ganzen Geschichten darf man als Datenschutzbeauftragter, was schwierig wird, wenn man das Rechtsgebiet verlässt. Und dann plötzlich im Wettbewerbsrecht berät, so das ist definitiv nicht mehr davon gedeckt. Und was auch so ein bisschen schwierig ist, wenn man anfängt, Parteiinteressen zu vertreten in so einer Verhandlung. Ne? Das ist dann gerade bei vertraglichen Verhandlungen ist man da relativ schnell, ne? Dass man dann nicht mehr nur guckt, was erfordert jetzt Artikel 28 für so einen Auftragsverarbeitungsvertrag, sondern dann auch noch irgendwie so eine Haftungsthematik mit für im Sinne des Unternehmens dann irgendwie regeln möchte und dann da so Haftungsbegrenzungen verhandelt oder so. Ne? Das sind so die Bereiche, wo man dann langsam vorsichtig werden sollte.
Ja, definitiv. Ja, aber damit haben wir eigentlich ja schon so ein bisschen auch die Frage beleuchtet, was muss ich denn mitbringen, um Datenschutzbeauftragter als Position zu erfüllen? Und an unser beider Beispielen sieht man sehr gut, man kann aus unterschiedlichen Richtungen auf dieses Thema stoßen. Aus der juristischen Ecke, aus der technischen Ecke. Ich habe Menschen kennengelernt, die machen das mehr auch so aus der Management-Ecke. Es gibt so einen Schlag von Datenschutzbeauftragten, also es gibt Menschen, die sammeln so Beauftragtenfunktionen. Die machen dann erst Qualitätsmanagement und dann werden sie Datenschutzbeauftragte. Am besten machen sie noch Arbeitssicherheit mit dazu. Das heißt nicht, dass das direkt schlecht sein muss. Also ich mache mir da eher dann über die Menge an Arbeit Gedanken, als über die Anzahl der Fachrichtung. Aber auch das ist eine Möglichkeit, wie man sich dem Thema nähern kann.
Genau. Hast du eine Meinung, was sozusagen die beste Richtung ist, aus der man sich nähern kann? Oder ich vermute, du hast eine salomonische Antwort darauf. Auf was müssen denn Unternehmen achten, wenn sie den einen oder anderen Experten, sage ich mal, haben? Also was ist die Herausforderung von so einem Unternehmen, wenn man es jetzt mit so einem Techniker wie dir zu tun hat? Oder was ist die Herausforderung, wenn dann plötzlich so ein Paragraphenreiter wie ich in so ein Unternehmen kommt?
Also für mich muss der Datenschutzbeauftragte, also ich bleibe jetzt mal bei der maskulinen Form, um es etwas besser hörbar zu machen, und meine damit natürlich auch alle anderen. Ich bin der Meinung, es muss zum Unternehmen passen. Und es hängt sehr stark der Größe der Organisation, der Rechtseinheit und natürlich, was diese Rechtseinheit überhaupt als Geschäft realisiert. Wenn ich ein junges Startup im Bereich künstliche Intelligenz habe und mich dann da mit dem Datenschutz beschäftige, komme aber dann dazu und habe überhaupt gar keinen technischen Hintergrund, dann werde ich einfach sehr große Schwierigkeiten haben. Wenn ich ein Unternehmen habe, das aufgrund des Unternehmensgegenstandes sowieso, ich sag mal, in fast allen Rechtsdisziplinen unterwegs ist, einen großen Rechtsberaterstab vielleicht sogar intern hat und ich komme dann als reiner Techniker dazu und muss jetzt dann mit einer ganzen Reihe von internen und externen Juristen versuchen, irgendwie, ich sag mal, die Augenhöhe noch zu halten, das würde möglicherweise auch nicht funktionieren. Das heißt, für mich ist wichtig, was macht das Unternehmen? Aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, wenn ich auch mal durch die Unternehmen schaue, die ich mir so angucke, das sind halt Unternehmen, die sehr relevante IT-Infrastrukturen heute betreiben. Es geht ja fast schon gar nicht mehr ohne. Und häufig sind es Unternehmen, die auch schon so ein bisschen länger auf dem Markt sind, an der einen oder anderen Stelle auch schon mal Erfahrungen mit anderen Kollegen und Kolleginnen aus dem Datenschutz gemacht haben, die sich dann eben immer wieder mit diesen technischen Themen sehr schwer tun. Also ich habe sehr viele Kunden, bei denen die Technikthemen zumindest aus Sicht des Unternehmens oder der Geschäftsführung besonders priorisiert wird.
Ja, genau. Also ich kann mich da nur anschließen. Ich würde sagen, Datenschutz ist eine Querschnittsmaterie und es ist auch ein Team-Effort, ne? Und man muss gucken, dass man die Themen Recht, also Datenschutzrecht, Datenverarbeitungstechnik und eben Unternehmensorganisation abdeckt. Und das sollte man im Datenschutzteam gewährleisten. Und ich würde sagen, ob der Datenschutzbeauftragte dann in dem einen oder in dem anderen Bereich seinen Schwerpunkt hat, das ist eigentlich egal, solange wie er seine Stärken einbringen kann und seine Schwächen durch andere Mitglieder des Teams kompensiert werden, ist das ein gutes Setup.
Auf jeden Fall. Bei deiner Aufzählung fehlt mir ein wichtiger Aspekt. Das musste ich auch erst im Laufe der Zeit lernen, aber es ist rückwirkend betrachtet eine sehr alte Erfahrung. Ich komme aus der Softwareentwicklung und habe dort Menschen kennengelernt. Ich hatte schon Mitarbeitende als Entwicklungsleiter, wo ich gesagt habe, den sperre ich im positiven Sinne in sein Büro ein. Er oder sie macht einen richtig geilen Job. Aber sie sind kommunikativ nicht so stark. Die haben dann entweder Angst, mit Menschen aus dem Fachbereich zu sprechen oder sagen regelmäßig das Falsche und verbrennen sich dann da. Also es gibt Menschen, die sind nicht so kommunikationsstark und sind nicht so gut in der Lage, eine Kommunikation in eine zielführende Richtung zu lenken, um jetzt das ganze Spektrum abdecken zu wollen. Und das ist wenn ich diese Eigenschaft nicht habe, kommunizieren zu können, dann wird es mir sehr schwer fallen, als im Datenschutz unterwegs zu sein und genau diese interdisziplinäre Funktion wahrzunehmen. Gerade weil ich eben nicht selber alles beherrschen, aber auch nicht selber alles umsetzen kann, muss ich mit Menschen sprechen. Ich sag mal, ich muss so ein bisschen Kommunikator, Brückenbildner und Diplomat sein. Jetzt nicht übertrieben, aber das ist zumindest etwas, wovor ich keine Angst haben sollte, wenn ich in den Job einsteige.
Ja, absolut. Würde ich in die Liste der Kernkompetenzen für Datenschutzbeauftragte auf jeden Fall aufnehmen, ne?
Ja, lass uns doch mal darüber sprechen. Also jetzt haben wir so ein bisschen die Rolle, die Varianten, Herkunft, Ausbildung auch schon mal beleuchtet. Aber es ist ja so, dass nicht jedes Unternehmen oder nicht jede Organisation unbedingt einen Datenschutzbeauftragten überhaupt haben muss. Also dürfen darf jede Organisation, aber müssen nur einige. Wollen wir da mal kurz drüber sprechen?
Ja, sehr gerne. Genau, willst du einen Aufschlag machen?
Wir haben traditionell in Deutschland, ich bleibe jetzt mal bei der deutschen Sicht, haben wir so als wichtigste Grenze die Zahl der Mitarbeitenden, die regelmäßig in Kontakt mit personenbezogenen Daten kommen. Ich habe es jetzt mal mit eigenen Worten formuliert. Und da sage ich immer, gerade so in Erstgesprächen, zähl doch einfach mal durch, wie viele persönliche E-Mail-Konten es in deinem Unternehmen gibt. Also hansmüller@domaine.de und dann so weiter. Also ich meine jetzt nicht Info, Sekretariat oder Support, die lassen wir mal außen vor. Und wenn man da schon die 20er-Grenze überschreitet, dann ist die Chance sehr hoch, dass ich dann auch einen Datenschutzbeauftragten verpflichtend benennen muss. Das ist sozusagen die einfachere Variante, um das zu ermitteln. Daneben gibt es weitere Regelungen, die eher was damit zu tun haben, was ich denn als Unternehmen für einen Unternehmensgegenstand habe, mit welchen Daten und welchen Prozessen ich mich beschäftige. Und da du Jurist bist, überlasse ich dir die Erklärung.
Okay, genau. Das, was du mir jetzt rübergeworfen hast, ist der Teil, der im Wesentlichen in der DSGVO auch geregelt ist und der europaweit gilt. Also wenn man dann mit Unternehmen aus anderen europäischen Ländern zu tun hat, dann kennen die eher diese Regel. Und die besagt, also der Vollständigkeit halber einmal, dass Behörden immer einen Datenschutzbeauftragten bestellen müssen. Und das andere ist dann, für Unternehmen im Kern relevant, welche Art von Verarbeitung sie haben. Und so ein bisschen vereinfacht gesagt, je kritischer die Verarbeitung und je umfangreicher die Verarbeitungen sind, desto eher müssen sie einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Da ist die Regel von die Rede von Verarbeitungsvorgängen, die eben umfangreich sind und systematisch Personen überwachen. Genau, also je kritischer eine Datenverarbeitung ist, desto eher muss man einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Genau, noch ergänzend, also du hast gesagt, natürlich kann jedes Unternehmen und jede Behörde auch freiwillig einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Wenn man das aber dann freiwillig tut, dann muss man sich natürlich auch an die Regeln halten, die für einen Datenschutzbeauftragten gelten. Das ist so ein kleines Detail, was man da nicht vergessen darf. Genau.
Was mir da immer so einfällt, ist doch, ich bekomme manchmal Ansprachen von Interessenten, die fangen dann so nach der kurzen Vorstellung an, ja, wir haben gehört, ich habe gelesen, wir brauchen einen Datenschutzbeauftragten. Dann findet ein bisschen Gespräch statt und am Ende weiß ich, die wollen eigentlich irgendwie nur für kleines Geld sozusagen meinen Namen als Datenschutzbeauftragten haben und dann ist die Sache erledigt. Darum geht es an sich nicht. Ja, es gibt die gesetzliche Pflicht, in bestimmten Fällen einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Pflichten für Organisationen, sich an, Pflichten, an Regelungen zum Datenschutzrecht zu halten. Und die muss ich erfüllen, unabhängig davon, ob ich verpflichtet bin, den Datenschutzbeauftragten zu benennen oder nicht. Und wenn ich eben keinen habe, egal ob freiwillig oder gezwungenermaßen, dann habe ich häufig das praktische Problem, dass ich überhaupt nicht weiß, welche übrigen rechtlichen Pflichten habe ich denn überhaupt und wie gehe ich ganz konkret damit um. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um den Datenschutzbeauftragten, das auch, aber es geht in erster Linie darum, den Unternehmen mal klarzumachen oder den Organisationen, dass sie sich an bestimmte gesetzliche Regelungen halten müssen und irgendwo muss das Know-how herkommen.
Ja, genau, sehr wichtiger Punkt. Das wird in Deutschland ja regelmäßig auch diskutiert, was jetzt diese Schwelle für die Bestellung des Datenschutzbeauftragten in Deutschland ist. Also wir hatten ja 2018 waren es dann 10 Beschäftigte, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten befasst sind. Dann sollte da irgendwie Entlastung für die Unternehmen geschaffen werden, dann hat man diese Schwelle jetzt auf 20 angehoben. Und jetzt wird irgendwie diskutiert, ob das dann vielleicht 50 sein sollten. Also wie du das schon angedeutet hast, also ich glaube, das geht sehr stark am Thema vorbei, weil der Kern eigentlich ist, dass Unternehmen das Datenschutzrecht einhalten müssen und das eben sicherstellen müssen. Und egal, ob sie jetzt 20, 50 oder 500 Beschäftigte haben, das ist eine Geschäftsführungspflicht, das muss sowieso gemacht werden. Und ob dann noch ein Beauftragter bestellt wird oder ob das ein Koordinator oder die Rechtsabteilung macht, sollte eigentlich zweitrangig sein. Genau, und also wir haben auch diese Anfragen, wo man genau diese Bestellpflicht eben erledigen möchte. Denen sage ich dann, das ist überhaupt gar kein Problem, ne? Also das klar können wir so eine Bestellung übernehmen, aber das ist am Ende nicht mal 2% von der Tätigkeit, die wir irgendwie ausüben, ne? Also wir würden auf jeden Fall mit euch in einen Dialog gehen wollen und mal verstehen, was ihr tut. Euch sagen, was für datenschutzrechtliche Pflichten da bestehen und euch dann helfen, das umzusetzen, ne? Also von daher ist, glaube ich, der Zugang aus der Sicht des Unternehmens oder sollte immer sein, dass man sich seiner rechtlichen Pflichten bewusst wird, guckt, wie man das macht und dann in diesen Prozess sinnvoll diesen Beauftragten integriert. Und wenn man unterwegs merkt, dass man gar nicht genug Beschäftigte hat, dann kann man sich immer noch überlegen, ob man das freiwillig macht oder nicht, aber die Arbeit wird halt nicht weniger.
Ja, absolut. Wenn ich mich jetzt entscheide, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen, dann ist so eine der typischen Fragen, wo kommt die Person her? Hole ich mir die von außen, schreibe ich eine Stelle aus und beschäftige jemanden, hole ich mir einen externen Dienstleister, so wie wir das machen, oder qualifiziere ich intern einen Mitarbeitenden, zum Beispiel nehme ich meine Person, die für Qualitätsmanagement zuständig ist oder irgendjemand, der sonst nicht rechtzeitig genug auf den Baum gesprungen ist und qualifiziere den dann entsprechend weiter. Hast du da eine Sichtweise dazu? Also ohne, dass wir jetzt mal darauf blicken, dass du ja eine Position ganz klar vertrittst als externer Dienstleister.
Genau, also ich bin externer Datenschutzbeauftragter, du ja auch. Trotzdem, und das mag vielleicht den einen oder anderen Hörer überraschen, ist die externe Bestellung in vielen Fällen nicht das Modell, was ich bevorzuge. Also es geht ja beides. Also man kann einen internen Datenschutzbeauftragten haben, der dann externes und internes Know-how nutzt. Das ist so die eine Variante. Meine präferierte Lösung übrigens. Und die andere Variante ist eben, dass der Experte außerhalb des Unternehmens sitzt und eben auch noch diesen Hut Datenschutzbeauftragter aufhat. Was sind jetzt die Vor- und was sind die Nachteile? Also ich glaube, der interne Datenschutzbeauftragte hat den Vorteil, dass er jeden Tag in seinem Unternehmen sitzt, auch wenn das zunehmend natürlich virtuell und auch mal im Homeoffice ist. Aber er ist halt doch enger in die Unternehmensprozesse eingebunden und typischerweise kennen diese Personen sich besser in ihrem Unternehmen aus und wissen einfach besser, was passiert, weil die, wenn es irgendwie Montags-Meetings gibt, dann sitzen die da einfach mit drin. Wenn es irgendwie unternehmensinterne Newsletter gibt, dann kriegen die das mit. Ne? Also die sind da einfach näher am Puls. Sie haben dann aber auch den Nachteil, den der Prophet im eigenen Land immer hat. Sie werden im Zweifel nicht so gehört wie ein externer Berater müssen sich immer überlegen, wie setze ich jetzt meine Agenda durch oder wie werde ich gehört. Das ist so das Setup von dem internen Datenschutzbeauftragten. Und der externe, bei dem ist es eigentlich genau andersrum. Er kommt ja als externer Berater in das Unternehmen und man bezahlt ja für seinen Rat. Und deshalb ist in der Tendenz es so, dass man da auch eher drauf hört. Das ist ja nicht der Prophet im eigenen Land, sondern eben der fremde Prophet, der die gute Nachricht bringt. Und er hat aber auch den Nachteil, dass er eben nicht so nah am Puls des Unternehmens ist. Und da muss ich sagen, arbeite ich sehr gerne mit Menschen zusammen, die halt genau im Unternehmen sind und dieses Defizit, was ich habe, dass ich nicht am Puls sitze, eben kompensieren kann. Und da ist mein Eindruck, dass sowohl die Motivation als auch das Standing von den Schnittstellen ins Unternehmen, die der Datenschutzbeauftragte dann ja ist, dass das besser ist, wenn die selber diesen Hut aufhaben. Dann können sie halt sagen, sie sind Datenschutzbeauftragte und können dann sozusagen mit eigenem Amt intern das vertreten, was eben getan werden muss. Und mein Eindruck ist, das funktioniert häufig besser. Also nicht immer. Es gibt auch sicherlich Situationen, wo das anders ist. Aber ich habe das Gefühl, dass man sozusagen den Datenschutz besser ins Unternehmen bringt, wenn man jemanden hat, der starkes Standing hat im Unternehmen und man dann die externe Expertise und sozusagen die, genau, einfach den Faktor, dass man externer ist, mitbringen kann. Wie ist das bei dir? Bist du lieber Datenschutzbeauftragter oder ist dir das egal? Oder?
Also im Grunde genommen ist es mir egal. Ich biete jede sinnvolle Variante der Zusammenarbeit an und es muss zur Organisation passen. Es gibt Organisationen, also gerade so im Mittelstand begegnet mir das häufig, wo das Thema Datenschutz erstmal aufgesattelt werden muss. Und wenn du dann eine interne Person hast, die das eventuell auch nur in Teilzeit macht, dann bekommst du Ressourcenprobleme, Priorisierungsprobleme. Und wenn diese Person dann überhaupt dieses Thema mal voranbringen soll, überhaupt mal etablieren soll, dann fehlt da einfach die Kraft und Energie. Natürlich gibt es diesen Mehrgewinn durch mehr interne Kenntnisse, näher am operativen Geschäft. Aber das hilft mir nichts, wenn ich mein Datenschutzmanagement nicht aufgesattelt bekomme. Ich würde bei solchen Unternehmen eher sehen, dass jemand von außen dieses Thema ansteuert. Auch das geht unterschiedlich. Man kann die Rolle des Datenschutzbeauftragten trotzdem intern vergeben und dann extern sozusagen auch das Projektmanagement mit organisieren und die Person und das Thema einfach vor sich herschieben. Also im positiven Projektmanagement-Sinne. Auch dafür gibt es eine Lösung. Aber diese ganzen Varianten, die müssen halt in die Organisation reinpassen. Ich höre in Gesprächen mit Geschäftsführern immer wieder, dass gesagt wird, ja, wir wollen aus zwei Gründen keinen internen Datenschutzbeauftragten. Erstens möchten wir nicht ständig Kapital investieren, um das Know-how frisch zu halten. Das ist schon eine sehr qualifizierte Aussage, weil dann hat zumindest mal der Entscheider sich damit beschäftigt, dass man Know-how braucht und nicht einfach nur einer Person eine Rolle zuweist. Und das zweite Argument, durchaus nicht selten, ist das Verständnis von Geschäftsführern, dass ein interner Datenschutzbeauftragten einen gesetzlichen Kündigungsschutz hat, vergleichbar mit dem eines Betriebsrats. Und das ist gerade im Mittelstand häufig nicht gewollt. Und das führt auch bei mir natürlich immer wieder dazu, dass die Rolle dann zu mir wandert. Wenn ich jetzt mal so vor meinem inneren Auge meinen Kundenstamm Revue passieren lasse, würde ich sagen, doch mehrheitlich sind die Kundenkontakte dann, da habe ich die Rolle des Datenschutzbeauftragten. Aber ich würde mal sagen, so ein so ein Drittel der Kundschaft ungefähr, da liegt das Amt intern und ich berate dann themenbezogen, projektbezogen oder auch die Gesamtorganisation, besonders den Datenschutzbeauftragten dann für die Gesamtorganisation von der Seite.
Ja, okay, also Gründe für eine externe Bestellung wären dann einmal Kündigungsschutz, das höre ich auch immer wieder, und sozusagen Know-how-Vermittlung intern. Ich kann noch ergänzen, und das kommt dann meistens so ein bisschen später im Prozess, ne? Also wenn man sich als Geschäftsführer aus anderen Gründen dann dafür entscheidet, das intern zu machen, dann muss man ja irgendwann auch einen Kandidaten suchen. Und das ist so ein bisschen die Frage, so wer kann denn eigentlich Datenschutzbeauftragter sein? Und das habe ich durchaus auch schon erlebt, dass es da dann eng geworden ist. Weil also die Anforderungen an das Amt des Datenschutzbeauftragten sind ja auf der einen Seite, dass man Fachkunde hat. Also man muss diese Bereiche Organisation, Technik, Recht abdecken. Das haben wir besprochen. Und dazu kommt aber, dass man als unabhängiger Berater, so würde ich es, also steht es nicht im Gesetz, aber so würde ich es mal zusammenfassen, darauf hinwirken soll, den Datenschutz zu verbessern. Und unabhängig ist man eben nur, wenn man sich nicht selber überwacht, sodass da, wenn man dann mal auf die Suche geht, ja eine ganze Menge Leute rausfallen. Also wenn ich mir mal so ein Leiter Marketing oder so vorstelle, dessen Kerngeschäft ja ist, irgendwie Kundendaten, ich sage es jetzt mal ein bisschen böse, zu melken und möglichst viele Betroffene zu finden, die man auf allen möglichen Kanälen ansprechen kann. Also wie gesagt, intensive Datenverarbeitung. Und wenn der dann gleichzeitig Datenschutzbeauftragter sein soll, dass das so ein bisschen schwierig ist und zu Interessenskonflikten führen kann, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Aber das ist für, wenn man dann so also das Unternehmen durchgeht, gibt es eine ganze Reihe von Positionen, die eigentlich schon von der Natur aus rausfallen. Ne? Weil ja. Leiter IT oder irgendwie führende Kräfte in der IT, die verarbeiten den ganzen Tag personenbezogene Daten und die würden sich eigentlich den ganzen Tag selber überwachen. Die Personalabteilung verarbeitet auch den ganzen Tag personenbezogene Daten. Also es wird dann relativ schnell dünn und man kommt dann relativ schnell auch auf so eine, also jetzt nicht doof klingen, aber irgendwie so eine untere Hierarchieebene und ist dann so in so einem Bereich von Assistenzen oder so. Und da hat man dann wieder die Herausforderung, dass man die in der Regel relativ intensiv fortbilden muss, weil die halt eben typischerweise keine Experten in der Datenverarbeitung sind und auch eben keine besonderen Rechtskenntnisse haben, sodass man dann am Ende, selbst wenn man es intern bestellen möchte, irgendwie gerade als kleines oder mittelständisches Unternehmen so ein Problem hat, einfach geeignete Kandidaten zu finden.
Ja, sehr nachvollziehbar. Ja, am Ende, die Organisation muss selbst die Entscheidung treffen, welche Richtung da die bessere ist. Ich glaube auch daran, dass man durchaus mutig sein sollte, das ein oder andere Modell einfach mal auszuprobieren und nicht Angst davor zu haben, auch zu sagen, das hat nicht geklappt und jetzt wähle ich dann doch nochmal ein anderes Modell. Da ist es natürlich schön, wenn man dann mit Menschen zusammenarbeitet, die dann sozusagen mehr als eine Variante zur Verfügung stellen können. Das meine ich jetzt nicht nur auf uns Externe bezogen, das sicherlich auch. Aber das Dilemma ist ja, wenn ich einen Datenschutzbeauftragten benenne, egal ob intern oder extern, dann habe ich erstmal auch einen Abberufungsschutz und dann plötzlich zu sagen, du bist es dann doch nicht, also intern, ich nehme lieber doch einen externen oder andersrum, kann dann immer schwierig sein. Also ich finde es gut, sowas vorher zu besprechen und wenn vor allen Dingen der Wunsch ist, sich auszuprobieren, den einfach auch dann von vornherein mit fest einzuplanen und das macht es dann hinterher auch viel einfacher, das Ganze rechtlich umzusetzen.
Genau. Also wenn es einem jetzt als Geschäftsführer nur darauf ankommt zu testen, dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn, mit einer externen Bestellung zu starten und erstmal irgendwie für ein Jahr einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen und danach dann zu entscheiden. Aber du hast auch gesagt, auch in der internen, intern könnte man auch diesen Weg gehen, indem man sozusagen den Datenschutzbeauftragten dann mit ins Boot nimmt, habe ich auch schon erlebt, solche Fälle. Ne? Also dass ein Unternehmen einen internen hatte, dann sind wir dazugekommen und haben den internen Datenschutzbeauftragten unterstützt und nach einer ganzen Zeit ist dann in dem Fall tatsächlich sogar von dem Datenschutzbeauftragten selbst der Wunsch geäußert worden, dass die Bestellung eben nicht mehr auf ihn lasten soll, weil er andere Themen hat und sich irgendwie besser fühlt, wenn er sozusagen dieses Amt nicht hat. Ne? Also da... Ja. Ich stimme da hundertprozentig zu. Ne? Also ausprobieren, das richtige Modell finden, ist richtig. Und das eben zusammen im Team zu besprechen und zu entscheiden, das ist der richtige Weg. Ne? Also weil tatsächlich so ein Datenschutzbeauftragten gegen seinen Willen loszuwerden, das ist tatsächlich schwierig, weil es eben diesen Abberufungsschutz gibt. Ne?
Ja. Ja. Also um es mal in einem Satz zusammenzufassen, man muss halt auch mal als Beauftragter in der Lage sein, einem Management, einer Geschäftsführung auf die Zehenspitzen zu treten, ohne dass man direkt Angst haben muss, dass man sein Mandat los ist. Einfach, um bestimmte Themen mal deutlich zu machen, dass am Ende immer noch die Unternehmensführung über Dinge entscheidet und nicht ein Datenschutzbeauftragter. Das sollte, glaube ich, klar sein. Wenn nicht, dann sei das hier auch nochmal gesagt. In Sachen Datenschutz bleibt das Unternehmen natürlich auch, wenn man einen Datenschutzbeauftragten benennt, weiter handlungs- und entscheidungsfähig. Das heißt, der Datenschutzbeauftragte, das ist eine beratende Rolle, aber keine entscheidende Rolle. Wenn der Datenschutzbeauftragte selbst wieder Entscheidungen treffen würde, dann wäre das auch wieder das, was wir einen Interessenkonflikt nennen würden. Und das ist genau das, was auch aus gesetzlicher Sicht nicht vorgesehen ist. Ausdrücklich sogar verboten ist.
Ja, genau. Wir hätten, oder ich glaube, für die Hörer ist noch interessant, wie macht man das eigentlich? Also wenn man jetzt den geeigneten Kandidaten gefunden hat, muss ich dem da eine Urkunde geben oder was muss ich da formal beachten?
Also ich handhabe das so, ich habe einfach für die Benennung des Datenschutzbeauftragten eine Vorlage, ich glaube, das ist so ein oder zwei Seiter, da steht paraphrasiert nochmal so ein bisschen drin, was zu den Aufgaben gehört. Im Wesentlichen sind das Zitate aus dem Gesetzestext, weil da ist die im Gesetz vorgesehene Aufgabe dieser Rolle eigentlich angemessen beschrieben. Und dann ist das ein Dokument, das die Unternehmensführung, also eine vertretungsberechtigte Person, gegebenenfalls auch zwei, unterzeichnet. Bei mir handhabe ich das so, es gibt dann noch so ein kleines Unterschriftenfeld, Kenntnisnahme, weil meines Wissens funktioniert es natürlich auch, zumindest theoretisch, dass die Geschäftsführung jemand benennt und die Person das nicht weiß, dann ist es trotzdem eine gültige Benennung. Um das zu dokumentieren, zeichne ich meine Kenntnisnahme immer nochmal gegen, um dann auch sagen zu können, okay, es ist nicht nur benannt, sondern ich habe davon auch Kenntnis und kann dieses Amt jetzt ausführen.
Genau, und wenn man das gemacht hat, muss man die Benennung natürlich noch der Datenschutzbehörde melden. Da hat jede Behörde so ein Online-Formular. Mein Eindruck ist, das ist jetzt nicht so die höchste Priorität, dass die ihre Register checken und gucken, dass jedes Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten hat. Aber der guten Ordnung halber macht es natürlich schon Sinn, seinen Datenschutzbeauftragten da auch zu melden. Und wenn da eben Änderungen sind, das eben auch der Behörde zu melden, dass sie Bescheid weiß.
Ja. In meiner Anfangszeit hatte ich immer so die Vorstellung, wenn dann diese Meldung an die Aufsichtsbehörde erfolgt ist, dann möchte die Aufsichtsbehörde das auch mal bei Bedarf nutzen. Zum Beispiel, wenn Menschen sich irgendwie beschweren, irgendwas nicht in Ordnung ist. Und ich muss tatsächlich sagen, das hat noch nie eine Aufsichtsbehörde gemacht. Und ich habe viel Kontakt mit Aufsichtsbehörden, aber die melden sich immer bei der Geschäftsführung des Verantwortlichen, also beim Verantwortlichen. Und dann wird es intern weitergereicht. Aber die gehen nie über mich als Datenschutzbeauftragter. Ich finde das schade ein bisschen, aber zumindest eine Auffälligkeit, die mir erst im Laufe der Jahre klar geworden ist.
Ja, ich glaube, da gehen auch so ein bisschen Anspruch und Realität auseinander. Also ich war ja auch als Rechtsreferendar in der hamburgischen Datenschutzbehörde und da wurde mir das eben auch gesagt, dass man den Datenschutzbeauftragten einbeziehen soll, wenn es irgendwie Kontrollen gibt oder so solche Geschichten. In der Tat kriege ich das aber auch selten mit. Also ich habe es manchmal, dass in so einem Schreiben an die Geschäftsführung dann steht, man möge bitte den Datenschutzbeauftragten einbeziehen. Aber dass man dann aktiv den Datenschutzbeauftragten anschreibt, habe ich so jetzt auch noch nicht mitbekommen.
Ja, also das einzige Verfahren, wo das ganz gut klappt, ist, wenn ich für den Verantwortlichen eine Meldung eines Datenschutzvorfalls abgebe. Da kann man bei den meisten Aufsichtsbehörden halt angeben, wer ist denn der Ansprechpartner für Rückfragen. Und wenn ich mich dann da selber eintrage, dann bekomme ich auch die Rückfragen. Also das ist die einzige Stelle, wo das in der Art funktioniert.
Ja, genau. Dann haben wir jetzt ja... Achso, Entschuldigung, Thomas, mach du.
Ich wollte auch einfach nur schon mal vorsichtig anfangen, ein Fazit zu ziehen. Wir haben jetzt die Rolle des Datenschutzbeauftragten so von unterschiedlichen Kameraperspektiven beleuchtet, haben mal unsere Erfahrungen zusammengetragen, was wir so kennengelernt und für richtig halten. Aber wenn ich jetzt selbst Datenschutzbeauftragter, / Beauftragte bin und diesen Job das erste Mal durchführe, vielleicht war ich auch noch auf einem klugen Seminar, da bekomme ich wahrscheinlich auch mal im Schnelldurchgang mitgeteilt, was man da so typischerweise alles macht. Aber spannend fände ich, mal, wenn wir noch mal kurz zusammentragen, was sind denn unsere Erfahrungswerte, was wir als Datenschutzbeauftragter als erstes machen, um möglichst schnell auch wirksam zu werden in unserer Rolle.
Ja, genau. Man Also ich glaube, das ist nicht mal nicht, das unterscheidet sich gar nicht, ob man jetzt das erste Mal Datenschutzbeauftragter ist und frisch vom TÜV kommt oder von einem anderen Anbieter oder ob man externer Berater ist mit x Jahren Datenschutzerfahrung und in ein neues Unternehmen kommt oder schon interner Datenschutzbeauftragter war und jetzt in ein neues Unternehmen kommt. Ich glaube, man sollte immer die Augen und die Ohren offen haben und verstehen, was in der Organisation passiert. Sowohl als Externer als auch als Interner, ne? Also verstehen, was macht das Unternehmen, welche Prozesse gibt es da, an welcher Stelle werden Entscheidungen getroffen, ganz wichtig, und gucken, dass man dafür die eigene Rolle, also die Rolle des DSB, da Werbung macht und dafür sorgt, dass man da auf dem Radar ist von den Fachabteilungen, könnte man, glaube ich, sagen, dass man da seine Impulse geben kann. Und wenn man das Gefühl hat, dass man die Organisation verstanden hat, dass man sich dann überlegt, wo die Probleme liegen. Das kann man mit einem Audit machen, da gibt es ja auch eine Folge von uns dazu. Oder es ergibt sich einfach aus dem Tagesgeschäft, dass aus anderer Richtung da Projektpläne und so weiter sind, an die man sich dann andocken kann. Oder also QM-Audits anstehen und man dann sozusagen so QM-Prozesse datenschutzrechtlich begleitet. Also was da sozusagen der Aufhänger ist, ein Audit oder irgendwie andere Unternehmensprozesse, würde ich sagen, ist sekundär. Ne, aber wenn man das geschafft hat, dass man versteht, was das Unternehmen macht, man dafür gesorgt hat, dass man bekannt ist im Unternehmen und man weiß, dass es einen Datenschutzbeauftragten gibt, der helfen kann, dann kann man seine Impulse geben. Und wenn man das nach, sagen wir mal, 100 Tagen geschafft hätte, dann würde ich sagen, wäre das ein guter Start in die Rolle des DSB.
Definitiv.
Oder wie würdest du das sehen?
Was mir noch wichtig ist, also du hast ja, ich sag's mal mit meinen Worten, auch davon gesprochen, dass man sich erstmal einen gewissen Überblick verschaffen muss. Was ist da, was macht das Unternehmen, wie funktioniert das, und sich selbst bekannt macht, damit die Organisation überhaupt eine Chance hat, mich anzusprechen. Aber trotzdem, das, was ich, wenn ich diesen ersten Überblick bekomme, ich behaupte einfach mal, dafür braucht man jetzt nicht Wochen Zeit, dann muss man sich ja trotzdem überlegen, womit fange ich jetzt an? Zwinge ich jetzt alle Leute erstmal so eine Datenschutzdokumentation zu erstellen? Spreche ich erst mit der IT und gucke mal, ob die Datensicherheit stimmt? Oder welche sind so die Baustellen, mit denen ich mich als erstes beschäftigen sollte? Und ich habe mir so ein paar Leitgedanken gemacht, die ich nutze, um für mich selber die Themen zu priorisieren. Wenn ich dazukomme, und das könnte ja auch einen internen Datenschützer betreffen, der erstmalig dann benannt wird, dann hat das ja meistens einen Hintergrund. Und diesen Hintergrund, den möchte ich als allererstes verstehen. Manchmal sind das akute Ereignisse. Das kann sein, dass sich eine betroffene Person bei der Aufsichtsbehörde beschwert hat und dann kamen da mal Nachfragen in die Richtung. Es kann sein, dass sich ein Kunde beschwert hat, weil vielleicht irgendwas nicht so gut funktioniert hat in Sachen Datenschutz. Und häufig ist das erstmalige Beschäftigen damit verbunden, dass es irgendwo ein Problem Empfinden gibt. Und dieses Problemempfinden, das schaue ich mir mit als erstes an. Dieses konkreten Triggers habe ich für mich den Leitsatz, also der grundsätzliche Leitsatz im Datenschutz, da wo das höchste Risiko für die betroffenen Personen ist, guckt man natürlich als erstes hin und da steckt man die meiste Energie rein, das sollte auch klar sein. Aber ich habe für mich noch den Leitsatz von außen nach innen. Das ist mehr so der Risikomanagement-Ansatz für die Organisation. Weil das, was von außen sichtbar ist, was ich im Datenschutz eben verbockt habe oder nicht vernünftig mache, da habe ich natürlich durch die Sichtbarkeit eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich davon angesprochen werde. Von Kunden, eventuell auch mal von der Behörde. Und für mich ist es immer wichtig, genau diese Außenschnittstellen mit als erstes zu bearbeiten. Das ist dann die Webseite, das ist der Shop, das ist der Vertrieb, das ist das Marketing, das sind Mitarbeitende, die irgendwie nach außen auftreten, dass ich mir diese Prozesse anschaue, was denn da so tatsächlich passiert, bevor ich dann relativ schnell, aber dann auch erst im zweiten Schritt mal sage, so jetzt tauche ich intern ein und jetzt fangen wir mal an einzusammeln, was habt ihr denn überhaupt für Geschäftsprozesse und womit macht ihr das? Also das wäre mir auch sehr, sehr wichtig, das mal mitzugeben als Tipp. Schaut euch vor allen Dingen den nach außen sichtbaren Bereich an. Schaut euch die Feuer an, die eventuell aufflackern, bevor man sich dann durch einen mehrmonatigen Prozess quält und dann so eine Bestandsaufnahme im Sinn eines Verarbeitungsverzeichnisses macht.
Ja, das kann ich genauso unterschreiben. Und das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort für diese Folge.
Absolut. Es war wieder wunderbar mit dir. Ich danke dir ganz herzlich dafür und kann auf jeden Fall allen nochmal sagen, dass wir in den nächsten Folgen über weitere spannende Themen aus dem Datenschutzmanagement sprechen. Die Idee ist, dass wir in erster Linie mal erzählen, als, ich sag mal, Profis mit viel Erfahrung, wie gehen wir mit den Dingen um. Das sind nicht immer die Wahrheiten, aber das ist auf jeden Fall mal ein Ansatzpunkt, mit dem man sich beschäftigen kann. Welche Aufgaben erledigen wir und wie machen wir das dann tatsächlich ganz genau? Und wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Fragen dazu hast oder uns selbst einmal erzählen möchtest, wie du die Aufgaben im Datenschutz bei dir stemmst, dann schreib uns einen Kommentar oder eine E-Mail. Und alle Infos dazu findest du in unseren Shownotes. Und dann sage ich für heute erstmal bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, liebe Hörer. Es war mir wieder ein Fest und ich freue mich auf die nächsten Folgen.
Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann schreib uns bitte eine Bewertung. Und wenn du Fragen zum Datenschutzmanagement hast, dann schreib uns diese einfach hier in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast Datenschutz Insider. Dein Podcast zum Datenschutzmanagement mit Bernd Schmidt und Thomas Rosin.